begrüße recht herzlich Sergei Lochthofen zum Espresso-Plausch. Schönen guten Tag, Herr Lochthofen.
Ja, guten Tag, ich wünsche eine gute Woche, Herr Rose.
Ich Ihnen auch. Die Kommentatoren oder einige sagen, ja, Frau Merkel sei irgendwie zu pragmatisch, sie passt sich allem an, also nimmt den anderen Parteien damit die Themen weg, Atomausstieg, Wehrpflicht abgeschafft, jetzt Ehe für alle. Das ist doch gar nicht mehr konservativ, oder ist das gerade konservativ, was Frau Merkel macht?
Ja, das Thema würde ich nicht von der Seite angehen. Man sieht ja auch in der CDU selbst hier in Thüringen, sehr unterschiedliche Positionierungen. Mike Moring sehr pragmatisch an dieser Stelle, manchmal sonst auch sehr ideologisch auftreten, aber hier doch sehr klar in seiner Äußerung. Und dann wiederum relativ junge Menschen, Abgeordnete im Bundestag aus Thüringen, aus einer Universitätsstadt wie Ilmenau, die dann irgendwie so doch sehr ziemlich düstere alte Geschichten da erzählen in dem Zusammenhang. Also solange das nicht Ehe zu dritt heißt, würde ich sagen, ist die Sache eigentlich ganz gut gelaufen. Es gibt andere Kommentatoren, die Sie dummerweise jetzt nicht zitieren, die sagen, das war eine taktische Meisterleistung. Wir werden sehen. Ich vermute mal, sie hat auf diese Art und Weise ein Thema völlig aus dem Wahlkampf rausgezogen, wo die anderen noch ein bisschen ideologisch das hätten aufladen können. Es werden ein paar eigene Konservative tatsächlich noch ein bisschen rummosern, aber die wissen ja gar nicht mehr, von welcher Seite sie das Ganze angehen wollen. Im Bundestag auf jeden Fall nicht, also da hat ein Teil ja mitgestimmt, der CDU, ein Teil nicht. Und jetzt versuchen sie, die bayerische Staatsregierung dazu zu bringen, dass sie vors Gericht zieht, und die hat auch keine richtige Lust, man will nicht halt so altbacken aussehen. Sie müssen ja bedenken, Deutschland ist ja damit keineswegs ein Vorreiter in Europa, sagen wir. Wir sind zwar im Belehren anderer immer ganz groß, Russland, Homophobie und das ganze Thema wird ja zu Recht auch immer groß geschrieben. Aber wir sind Nachzügler eigentlich. Selbst das katholische Spanien oder das katholische Irland sind ja da progressiver gewesen. Also ich glaube, es wird mit dem Thema das passieren, was auch vernünftig ist. Es wird sehr schnell vergessen werden und zur Normalität werden, was okay ist.
Ich habe ein Interview mit Jan Ziegler gelesen und der sagt, dass man die G20 ersatzlos abschaffen müsste und dass das sozusagen der Demokratie nicht zuträglich ist und sogar die Demokratie unterminiert, weil eben dieser G20, diese G20-Zusammenkunft ja überhaupt nicht demokratisch legitimiert ist und das in keinem Verhältnis steht. Können Sie nachvollziehen, was Jan Ziegler sagt?
Ja, das ist jetzt eine theoretische Attitüde von ihm. Verständlich, wenn man das Ganze im Labor betrachten kann. Im realen Leben ist es so, dass eine große Mehrheit der Länder nicht demokratisch regiert wird. Wir müssen natürlich dazu kommen, Afrika, Lateinamerika, aber auch bei uns hier in unserem asiatisch-arabischen Vorfeld, dafür zu sorgen, dass da überhaupt erstmal demokratische Regierungen an der Macht sind und nicht keine Despoten wie in Saudi-Arabien, Katar, Kuwait und so weiter. Also das heißt, das ist ein sehr theoretischer Ansatz und wir müssen natürlich jede Chance nutzen, um die Welt ein bisschen zu verbessern. Insofern ist der G20-Gipfel nicht unwichtig. Wir werden es diese Woche sehen, es wird eine heiße Woche. Allein die Auseinandersetzung mit Donald Trump, also jetzt sage ich bewusst nicht mit Amerika, sondern mit Donald Trump, die wird nicht einfach werden. Er steht für Protektionismus, das wird für die Europäer sehr kompliziert werden. Wir sind ja die Region der Welt, die am meisten importiert, aber auch am meisten exportiert. Wir werden Verbündete haben, die Japaner sind ja auf unserer Seite viele, es kann sogar passieren 19 gegen einen. Und in Amerika ist ja von Donald Trump ja einiges zu erwarten. Ich weiß nicht, ob Sie das Video jetzt gesehen haben.
Jemanden
niederschlägt, wie so ein Preisboxer, und er gefällt sich in dieser Rolle, und das Ganze ist dann auch noch gefaked gemacht, dass das um CNN geht. Also es ist schon ziemlich hart an der Grenze, was hier passiert, und insofern glaube ich, wird es nicht einfach werden, und deswegen, ich bin jetzt mit dem G20-Gipfel gespannt, ob es gelingt, ein bisschen wieder mehr Vernunft in die Dinge reinzubringen. Es wäre gut, wenn es da ist, und dann würde ich gerne hinterher mit Herrn Ziegler darüber diskutieren, ob das alles demokratisch genug ist.
Er sagt ja, die Vereinten Nationen ist eigentlich das Gremium, und alles andere ist illegitim und sogar illegal, was da passiert.
Die Vereinten Nationen haben ja auch eine Geschichte, das ist mal besser, mal schlechter gelaufen. Das heißt, natürlich haben sie dort Meinungsbildung, die zwar von mir aus von der Abzählung her demokratisch ist, aber die Vertreter dort vertreten keine demokratischen Ziele und Rechte. Das ist sehr oft so in solchen großen Organisationen. Auch da geht es sehr schwerfällig voran. Schauen Sie, die Amerikaner ziehen sich gerade zurück, verlangen zwar von uns unsinnigerweise diese immensen Steigerungen bei den Rüstungsausgaben. Ich meine, Sie müssen ja bedenken, wenn die Deutschen tatsächlich das machen, was da irgendwo festgelegt worden ist von der NATO oder zumindest als Absichtserklärung existiert, dann rüstet Deutschland so auf, wie es vom Zweiten Weltkrieg aufgerüstet wird. Was sollen denn die Nachbarn denken? Was sollen die Russen denken? Wir haben dann mehr größere Rüstungsausgaben als die Russen. Irrsinn. Ja, und gleichzeitig ziehen die Amerikaner ihr Geld zurück, da wo es um friedensstiftende Aktionen geht, im Sudan, in Haiti. Also es ist eigentlich viel Unsinn in der Welt und da glaube ich schon, dass der G20-Gipfel wenigstens einen Ansatz bringt und zeigt, wo die Frontlinie verlaufen.
Hätte Helmut Kohl sich gefreut über das, was CDU und CSU derzeit machen, in den Wahlkampf gehen?
Naja, er ist natürlich dann ein alter Mann gewesen. Er hat seine Zeit gehabt, die 70er, 80er und Anfang 90er Jahre. Das heißt, ich erwarte gar nicht von jemandem, der da sehr aktiv war, dass er heute, sagen wir, in jedem Winkelzug alles nachvollziehen kann. Und die Menschen sind eitel. Im Großen und Ganzen, die Ehrung auch auf europäischer Ebene war schon eine beeindruckende Geschichte. Ich bin sonst kein pathetischer Mann. Ich schaue mir solche Sachen auch nur im Zusammenschnitt an, weil ich bin da nicht neugierig. Aber ich glaube schon, es war ein gutes Zeichen. Es kommt wieder eine andere Stimmung in Europa, auch durch den französischen Präsidenten, auch dadurch, dass er mit Merkel offensichtlich ganz gut kann, also mit älteren Damen. Ich mache mal diesen platten Witz an dieser Stelle, dass er das versteht und wir können alle nur davon profitieren, wenn ihm das gelingt. Er hat ja heute auch eine große Rede oder die Woche. Wir können nur hoffen, dass es wirklich vorankommt. Und insofern sei jetzt mal auch dieser Protektionismus G20 das Thema, das wird schon wichtig werden und für uns, für die Franzosen, für Europa insgesamt. Insofern sage ich mal, Kohl hat ja auch noch einmal seinem Land und natürlich Europa einen großen Dienst erwiesen, indem er einfach das Thema noch einmal so groß besetzt hat. Peinlich ist und traurig ist natürlich, dass in Deutschland das ein bisschen runtergefallen ist, aber da ist offensichtlich die Witwe schuld daran eher als alle anderen.
Trotzdem nochmal zum Wahlprogramm von CDU und CSU und dem Aufschlag zur Wahl. Ist es eigentlich noch relevant, was da im Wahlprogramm steht und wie die Kampagne läuft? Ist es nicht eh schon gelaufen?
Nein, das ist ja die Gefahr, vor der die CDU steht, dass, sag ich mal, ein Teil der zu mobilisierenden Wähler das Gefühl hat, naja, Frau Merkel wird's wieder und das hat sich damit. Nein, ich glaube, jeder, der mit Verantwortung in diese Welt blickt, weiß, es ist eine schwere Situation, international sehr schwer. Insofern ist es vernünftig, sich, sag ich mal, zu entscheiden und natürlich auch eine vernünftige Wahl zu treffen. Und wir müssen ja immer sehen, wenn die Wahlbeteiligung sinkt, werden die Ränder aktiver. Das heißt also, da sind wir noch nicht durch und dieses Wahlprogramm enthält offenbar keine Überraschung, aber die Tatsache, dass eine Bundesregierung sagt, wir streben die Vollbeschäftigung an, das ist natürlich eine tiefe Geschichte. Das heißt nicht, dass alle Arbeit haben, sondern sehr gering die Arbeitslosigkeit ist, unter 3%. Dass das schon natürlich ein Ziel ist in Deutschland, was man sich nicht heute vorstellen können. Und ich glaube, im Osten wird auch viel zu wenig zur Kenntnis genommen, zum Beispiel auch in Thüringen, dass man im Prinzip fast durchschnittlich hoch in der Arbeitslosigkeit liegt wie in Deutschland. Das heißt also besser als fast ein halbes Dutzend westlicher Länder schon. Also das ist schon eine enorme Leistung nach einer Generation, 25 Jahren. Aber das wird so selbstverständlich hingenommen. Das ist das eigentliche Gefährliche, dass viele Menschen sagen, uns geht es so ganz gut, ein bisschen rummeckern und ansonsten sich nicht mehr engagieren. Das wäre fatal. Insofern, nein, auf keinen Fall. Die Wahlen sind noch nicht gelaufen.
Zumal es noch weitere gute Nachrichten gibt, 51 Millionen Euro zusätzlich mehr für die Kommunen, schreibt die Thüringer Allgemeine heute. Das ist ja eine gute Nachricht, wenn jetzt noch die Gebietsreformen kommen, dann kann es ja in den Regionen, wo es keine richtigen Haushalte gibt, ja dann doch noch besser aussehen. Oder ist das wirklich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein?
Naja, 51 Millionen verteilt auf die Kommunen, sicherlich kommt da einiges auch an, aber da sind ganz andere Summen natürlich, die noch Bedarf haben. Die Verteilung in den einzelnen Regionen ist ja sehr unterschiedlich. Also jetzt, wenn ich Mühlhausen oder Gera nehme oder den Kyffhäuserkreis, die haben nach wie vor viel zu tun noch. Und die liegen auch deutlich unter dem Durchschnitt hier bei uns, auch in der Leistungsfähigkeit, wenn es um die Arbeitslosigkeit geht. Also da ist noch sehr viel zu tun. Und insofern ist es natürlich auch der Versuch, ein bisschen, sagen wir, Ruhe wieder in die Verhältnisse in Thüringen zu bringen. Diese Gebietsreform, so unsäglich wie das Ganze verläuft, stresst natürlich die Regierung. Bemerkenswert in dem Zusammenhang, dass Ramelow offensichtlich in den Umfragen noch keinen Schaden nimmt daran. Das zeigt ja doch, dass die Leute sehr wohl zu unterscheiden wissen zwischen einer Sache, die möglicherweise unangenehm ist, aber gemacht werden muss, und dem, was wie und was da veranstaltet wird. Und dazu muss man sagen, dass die Gebietsreform natürlich nicht überall so unbeliebt ist. Also wenn der Kreis Sonneberg oder Hildburghausen aufgelöst werden soll, weil er einfach für deutsche Verhältnisse völlig, sagen wir, zu klein ist, da gibt es gar keine Frage. Erfurt beschwert sich nicht, man bleibt Landeshauptstadt, man hat seine Möglichkeiten oder, sag ich mal, Gotha hört man auch keine großen Proteste. Ich will nur sagen, es ist sehr unterschiedlich in diesem Land und insofern sollte man auch die Grundstimmung nicht so beschreiben, dass alle nun so total dagegen sind.
Wollen wir uns darauf einigen, dass wir heute nicht über Nazis reden?
Ja, das ist ganz gut, weil ich glaube auch, diese ganzen Aufzüge werden zum Teil, sag ich mal, auch falsch angepackt. Also wenn da 40 durch Erfurt marschieren und die ganze Stadt lahmgelegt, das ist in keiner Relation. Die sollen ja im Rahmen der Meinungsäußerung ihr Zeug machen können. Aber es gibt ja so schöne Brachen in Erfurt, wo man sie sich versammeln kann, weil es ist nicht einzusehen, warum, sag ich mal, Zehntausende letztlich darunter leiden, dass 40 irgendwo ein bisschen rumkrakehlen wollen. Also da muss einfach auch die Demokratie fantasievoller ihre Wehrmöglichkeiten einsetzen. Ich erinnere daran, in Franken gibt es ja immer wieder diese Aufmärsche im Zusammenhang mit dem Geburtsort von Hess. Da kommt eben halt mal ein Bauer vorbei und gibt ein bisschen Mist ab und schon verläuft die Route anders. Also ich würde sagen, da gibt es Spielräume, die wir noch besser in Thüringen ausnutzen wollten, auch mit diesen unsäglichen rechten Konzerten da in Südthüringen. Da muss man einfach, sag ich mal, wenn der normale Rechtsweg verschlossen ist, muss man einfach das, was möglich ist, breiter ausschöpfen. Und da, glaube ich, sind einfach unsere Verantwortlichen zu bürokratisch, zu engstirnig.
Dann einen lieben Gruß an alle Güllewagenfahrer. Tufen, ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal.
Ja, ich würde mich ja freuen, dass, wenn wir uns nächsten Montag treffen, wir zumindest sagen können, in Hamburg ist es friedlich verlaufen. Das wäre schon ganz gut.
In diesem Sinne, eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss.
Ich bedanke mich auch bei unseren Zuhörern. Auf Wiedersehen.